Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Giel.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land.
Genau.
Herzlich willkommen zu unserer Neujahrsfolge.
Genau, eine Überraschungsgruß aus der Winterfolge. Winterpause, muss ich jetzt sagen, nicht Folge, Winterpause.
Ja, wir nehmen diese Folge auf, da ist das neue Jahr noch nicht da.
Nee.
Aber es ist schwer im Kommen.
Und Weihnachten steht noch vor der Tür, aber ich hoffe, wenn ihr das hört, dass ihr alle schönes Weihnachten hattet. Ein sehr entspanntes und sehr friedliches Weihnachten mit viel gutem Essen und schönen Geschenken.
Genau, dass ihr mit guten, frischen Mut ins neue Jahr starten könnt und euch ein bisschen regeneriert habt.
Genau.
Und Lust habt, die Welt zu verändern, so wie wir.
Deshalb dachten wir, machen wir heute mal ein Wunschkonzert.
Ja, solange keiner die Arschgeige gespielt ist. Ist aber wirklich eine schöne Idee. Die kam ja von dir, zu sagen, wir nutzen diese Folge mal, um uns quasi frei vom Herzen weg zu wünschen, was denn so sich im Gesundheitssystem ändern könnte oder generell ändern könnte in der Medizin, im Medizinwesen, damit wir Hausärzte und unsere Patienten glücklich sind und gut versorgt.
Genau. Ich weiß jetzt nicht, also ich habe das jetzt, glaube ich, sehr aus der Sicht der Ärzte gemacht. Also wenn die Zuhörer, die keine Ärzte sind, aber auch die Ärzte natürlich, Vorstellungen haben, wie das Gesundheitssystem verändert werden kann, dürfen natürlich auch uns gerne schreiben und auch ihr Wunschkonzert äußern. Dann würden wir da vielleicht auch nochmal drauf eingehen bei unseren Feedback-Momenten.
Okay, dann starten wir doch einfach mal direkt durch, wenn das Leben ein Wunschkonzert wäre.
Genau.
Da, du wolltest gerne mit einem Gedicht starten.
Das habe ich dir gerade privat erzählt.
Ich dachte, das ist so schön, das schafft es auch in den Podcast. Aber dann lassen wir darüber den Schleier des Geheimnisses liegen.
Genau, das nennt man doch auch Cliffhanger, oder? Man muss es ja spannend halten. Ich kann nur so viel sagen. Es ist auch ein Weihnachtslied von Rolf Sukowski. Ich weiß nicht, ob du Rolf Sukowski kennst.
Ich kenne nicht. Aber ich kannte das nicht. Ich kannte das wirklich nicht. Ich hatte aber, glaube ich, als Kind auch von Rolf Sukowski nur eine einzige Kassette.
Oh, du hast aber, oh, das tut mir aber leid.
Ja, das kann dir auch nicht leid tun. Eine einzige Rolf Sukowski-Kassette nur, die wurde hoch und runter gehört. Also. Und ich glaube auch, da waren keine Weihnachtslieder drauf.
Ich hatte die Weihnachtslieder-Kassette. Und da gab es halt unter anderem auch, ich wünsche mir zum Heiligen Christ. So, das war das Gedicht, was ich dir gerade vorgelesen habe.
Kommt's doch raus. Jetzt kommt's raus.
Also alle, die Interesse haben, die können sich das einmal gerne durchlesen oder anhören.
Was wünschst du dir denn vom heiligen Gesundheitsminister, der Gesundheitsministerin,
muss man ja sagen. Ne? Ach, ja, also ich habe so relativ viel auf meiner Wunschliste.
Stimmt, du hast mir den Wunschzettel gerade gezeigt. Der war so lang wie ein normaler Kassenbon, wenn man so im Supermarkt war und den Wagen vollgepackt hat. Hast du das irgendwie kategorisiert, dass wir sagen, wir machen, weiß ich nicht, Kategorie, so sollten sich vielleicht Rahmenbedingungen ändern und so sollten sich Dinge in der Praxis ändern? Oder wie stellst du es vor?
Also ich habe vor allem den Rahmenbedingungen, die dann auch Ausläufer auf die Praxis haben. Und auch auf die Patienten. Okay, mit was soll ich anfangen? Du darfst natürlich auch Sachen dazu sagen.
Fang doch einfach mal an. Was stört dich denn aktuell am meisten?
Was mich zurzeit mit am meisten stört, ist die Sortierung der Patienten im Gesundheitswesen. Also das will ich mit sagen, wir hatten ja schon mal eine Folge über Primärversorgesystem, dass das eigentlich die letzten Jahre immer mehr aufgeweicht wurde. Und dass das ja dadurch immer weniger vorhanden ist, was mit dem hausarztzentrierten Versorgung natürlich eine Gegenbewegung hat. Dementsprechend würde ich auch gerne das stärken, das Primärversorgungssystem, weil ich denke, das hat viele gute Seiten. Das hatten wir auch schon benannt. Es ist erstens preiswerter, zweitens ist die Qualität der Versorgung der Patienten wesentlich besser, vor allem wenn es um chronische Patienten geht. Und dadurch würden, denke ich, auch viele Termine, unnötige Termine beim Fach- oder Gebietsarzt, je nachdem, wie man es nennen möchte, wieder freier. Wodurch dadurch auch die fach- oder gebietsärztliche Versorgung wieder besser werden würde.
Mhm. Heißt, da wären wir dann wieder beim Thema in Anführungszeichen Hausarztmodell beziehungsweise Primärversorgersystem,
genau,
mit allen Dingen, die darüber gerade immer noch diskutiert werden. Mhm. Getan hat sich ja tatsächlich nichts in der mhm. Politik aktuell. Da kann ich ja auch vielleicht noch mal so ein, zwei Sachen dazu anführen. Und das eine ist, dass ich genauso finde wie du, dass es eine sinnvollere Patientensteuerung geben sollte, die nicht heißt, dass Patienten mit ihren Beschwerden nicht ernst genommen werden.
Genau.
Aber einfach, es sollte eine Überversorgung vermieden werden. Ich habe zum Beispiel jetzt auch letzte Woche wieder 2, 3 Leute rausgefischt, die gehen zeitgleich in 2 Hausarztpraxen.
Ja, und das ist ja, das kostet nur Geld. Es verschlechtert die Versorgung, weil keiner weiß, was der andere gemacht hat. Man sagt ja nicht ohne Grund, viele Köche verderben den Brei. Das ist bei der Versorgung der Patienten nicht anders.
Ja, und manchmal ist den Menschen das gar nicht bewusst.
Nee, genau.
Die eine Dame sagte dann, ach, ja, okay, das wusste ich ja gar nicht. Na ja, gut, dann werde ich das jetzt in Zukunft mal ändern. Mhm. Sie war halt besorgt, dass man ihr in der einen Praxis gewisse Medikamente nicht aufschreiben würde, die ihr die andere Praxis dann mhm. wiederum aufgeschrieben hat. Mhm. Wo ich dann auch sage, wenn es das gibt, dass auch Hausarztpraxen so unterschiedlich handeln, mhm. ist das halt tatsächlich auch schwierig.
Genau, das ist ja dann auch noch ein anderer Punkt meiner Wunschliste, dass man sagt, okay, es sollte vielleicht eine Generalisierung der Ausbildung geben, also der Weiterbildung. Dass man sagt, es gibt irgendwie, das hatte ich aber, glaube ich, auch schon mal gesagt im Podcast, einen Abschlusstest, der nicht nur aus Gesprächen mit Kollegen besteht, sondern wirklich ein Test, der standardisiert ist, so ein bisschen wie das Abitur, sage ich mal, wo es bestimmte Punkte gibt, die behandelt werden müssten, die einfach eine Übersicht gibt, was ein Hausarzt oder ein Allgemeinmediziner können muss. Und das auch bei anderen Fachärzten wäre das ja auch nicht verkehrt, dass man es einfach sagen kann, ein Allgemeinmediziner in Bayern hat die gleiche Grundausbildung wie der Allgemeinmediziner in Nordrhein-Westfalen oder Berlin. Dass man das
eigentlich
einfach,
sollte das ja schon so sein, oder?
Ja, aber ich glaube, das ist nicht so. Was ich jetzt so mitbekomme, ich habe ja nicht in Deutschland die Facharztprüfung gemacht, aber was ich so bisher so mitbekommen habe, ist es so abhängig, wie der Beurteiler ist, der vor einem sitzt.
Ich glaube, es ist auch gar nicht nur die Facharztprüfung, die dafür relevant ist, sondern es ist halt generell die Qualität der Weiterbildung. Was
das
du in der
auch.
Weiterbildung lernst, das begleitet dich in der Regel ja auch erstmal etwas länger. Und aus meiner Sicht ist es auch genauso, was machst du für Fortbildungen? Mhm. Ne? Hast du jedes Jahr aktuell auf dem Schirm, was sich verändert in der Medizin? Hast du aktuell auf dem Schirm, welche Rezepte du nicht mehr ausstellen darfst, weil das Medikament vielleicht jetzt frei verkäuflich ist und so?
Mhm.
Also das sind so viele kleine Dinge, die man, glaube ich, schwer in einem Format pressen kann, sondern da ja. ist halt sehr viel Eigenengagement gefragt.
Ja, und ich glaube, da kann Deutschland den Assistenzärzten deutlich unter die Arme gegriffen werden, wodurch dann auch die Versorgung einfach besser wird.
Und wie würdest du dir das vorstellen?
Also, da bin ich wieder in den Niederlanden. Ich hatte ja gerade schon gesagt, ich habe mir viel Inspiration an den Niederländern genommen. Und dass man da vielleicht auch wirklich das an die Unis koppelt, dass man sagt, okay, die Weiterbildung läuft über die Unis und es gibt einmal die Woche oder alle 2 Wochen einmal einen Unitag, wo solche Sachen besprochen werden, wo ein Mentor ist, der die Entwicklung begleitet, der, das vielleicht ist alles mal ein verschulter Jahr, aber da kann man dann auch sofort gegenwirken, wenn man merkt, es gibt Probleme, man kann nicht mithalten, die Ausbildungsplätze sind nicht gut. Weil die Krankenhäuser, die nutzen ja oft die Assistenzärzte, zumindest habe ich den Eindruck, als in Anführungsstrichen preiswerte Arbeiter, aber sorgen nicht richtig für eine gute Ausbildung, die Anleitung fehlt. Und wenn das doch gebündelter wäre und verschulter wäre, dann könnte man da schneller reingrätschen und sagen, okay, vielleicht ist die Ausbildungsstätte keine gute Ausbildungsstätte. Also auch da gäbe es dann indirekte Kontrollen der Ausbildungsstätten. Und da ist das verschulte System vielleicht gar nicht so schlecht.
Heißt, du meinst, sowohl die Ausbilder als auch die Weiterzubildenden sollten regelmäßig noch in Anführungszeichen Schulungsveranstaltungen besuchen,
Beispiel,
an der Uni,
ja,
um einfach an die aktuellen Gegebenheiten der, ich sag mal, Medizin angepasst zu werden?
Zum Beispiel, ja.
Mhm, finde ich, ist keine schlechte Idee. Ist halt wieder so eine Frage des Zeitmanagements, ne? Wann macht man das dann?
Ja, aber dass man das aber auch verpflichtend macht, dass das, wenn man Ausbilder ist, dass man das einfach fest in den Terminplaner einplanen muss. Und genauso, dass auch Assistenzärzte dafür einen festen Tag alle 2 Wochen oder jede Woche ausgeplant wird, dass das klar ist, dass das gar keine Diskussion gibt.
Ja, das ist so ein bisschen hier ja schon auch, glaube ich, angedacht durch dieses Kompetenzzentrum, wo die Assistenten jetzt mittlerweile angebunden werden. Das gibt's noch nicht so lange. Und da dann auch Präsenzveranstaltungen besuchen. Das einzige Problem da scheint zu sein, dass diese Veranstaltungen so schnell ausgebucht sind, dass man Schwierigkeiten hat, da reinzukommen.
Das ist dann anders in den Niederlanden, weil in Niederlanden gibt es dann halt den Unterschied zwischen Assistenzärzten in Weiterbildung und Assistenzärzten nicht in Weiterbildung. Dass man, da sind nicht alle Assistenzärzte automatisch in der Weiterbildung, was in Deutschland ja eigentlich schon so ist.
Okay, heißt, wir fassen zusammen, mehr in Anführungszeichen Kontrolle, Rückkopplung an Unis gegebenenfalls oder an größere Ausbildungsstätten, um sowohl für die Weiterbilder als auch für die Weiterzubildenden eine gute Weiterbildung zu gewährleisten, damit am Ende da jemand kommt, der auch fit ist für die Praxis.
Genau.
Und der die Regularien des jeweiligen Bundeslandes kennt, der jeweiligen KV, der nicht in alle Fehler und Fallen tappt, die man beim Rezepteausstellen und beim AU-Ausstellen so macht. Genau. Dafür sind wir ja auch verantwortlich als Weiterbilder am Ende, ne?
Ja, genau. Und das ist so unübersichtlich, das wäre auch noch ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, da musste mehr Regelmäßigkeit entstehen, weniger fluktuieren und dass da einfach auch eine Ruhe reinkommt, dass man einfach mal eine Übersicht bekommt, weil ich habe das Gefühl, jedes Quartal gibt es da eine Neuerung und man kann das alles gar nicht, man kann gar nicht auf der Höhe bleiben von den ganzen Veränderungen.
Da kann ich aber auch den Hausärzteverband nochmal sehr loben, der Bundesverband macht ja super gute Schulungen und Weiterbildung, auch gerade für Weiterbildungsassistenten in der Allgemeinmedizin,
genau,
die wir selber ja auch mit besucht haben oder ich habe sie besucht und das hat mir echt wahnsinnig geholfen. Und ich glaube, dass echt schlau ist, auch sich als Weiterbildungsassistent sowie auch als Weiterbildender da regelmäßig schulen zu lassen und sich helfen zu lassen. Einfach in den kollegialen Austausch dazu kommen, zu wissen, man ist da auch nicht alleine. Und es gibt für viele Fragen auch sinnvolle und klare Antworten, bevor man da so vor sich hin wurschtelt.
Genau.
Gut, dann setzen wir da doch mal einen Punkt und sagen, da könnte sich noch etwas verändern. Man könnte vielleicht auch vielen Hausärzten und Weiterbildungsassistenten auf den Weg geben. Der Hausärzteverband ist da ein guter Ansprechpartner.
Dann würde ich nochmal zurückgehen zum Primärärztesystem. Es gibt ja, da ist ja auch so, auch im HZV, also hausärztzentrierte Versorgung, ist es ja so, dass man eigentlich eine Überweisung braucht für den Facharzt. Und da wäre mein Wunsch, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn man eine Überweisung mitgibt, wir arbeiten ja mit dem hausärztzentrierten Versorgung, dementsprechend mache ich viel Überweisung, wenn es nötig ist, dass die selten gelesen wird von Kollegen. Das merke ich in den Briefen, dass selten irgendwie auf meine Fragestellung eingegangen wird und da selten eine Antwort kommt auf meine Frage selbst. Und da würde ich mir wünschen von den MFAs und auch von den Gebietsärzten, dass mehr auf die Fragen der Überweisung eingegangen wird und dass da auch mitgedacht wird. Also wenn da bestimmte Beschwerden draufstehen, die zeigen, ja okay, zum Beispiel Herzprobleme, da ist ein instabile Angina pectoris oder eine zunehmende Angina pectoris oder solche Sachen, dass die Patienten da nicht ein halbes Jahr warten müssen, auch ohne Hausarztvermittlungsfall gesehen werden, dass einfach die Kollegen mitdenken und nicht nur sagen, ja, ich brauche einen Hausarztvermittlungsfall, bevor ich überhaupt anfangen kann.
Ja, da sprichst du jetzt dann sozusagen ja schon fast zwei Baustellen an, dass die eine Baustelle ist, dass man sich manchmal wirklich sehr viel Mühe gibt mit Überweisungen, um draufzuschreiben. Also auch jetzt, wenn man keine hausarztzentrierte Versorgungspraxis ist, schreibt man ja trotzdem mal eine sinnvolle Überweisung, um Kollegen einfach mitzuteilen.
Hoffe ich zumindest. Das ist natürlich auch ein Appell an die Kollegen, die Überweisung machen, dass die natürlich auch eine qualitativ gute Überweisung machen. Das ist natürlich auch ein Appell.
Also wenn da nur draufsteht, Mitbehandlung und Erkrankung, ja, dann kann der Kollege da nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Es sei denn, das sind so reguläre Kontrollen bei einer stabilen Erkrankung.
Genau.
Aber wenn man jetzt eine konkrete Frage hat, dann sollte man die auf die Überweisung schreiben und dem Kollegen oder der Kollegin im besten Fall auch schon mitteilen, was man gemacht hat. Mhm. Und wenn man das tut und man bekommt dann ein Feedback und da wird auf nichts davon eingegangen, genau, dann ist das natürlich schade.
Dann lernt man auch nicht dazu oder
ja,
weniger.
Dann fragt man sich manchmal, ist halt die Überweisung gelesen worden oder hat der Kollege, die Kollegin primär einfach den Patienten gefragt, worum es geht? Denn es gibt ja auch immer wieder die Fälle, dass Patienten gar nicht so richtig wissen, warum sie jetzt dann zum Facharzt geschickt worden sind und dann vielleicht auch den Fachkollegen auf eine falsche Fährte leiten. Und genau das, was du gerade noch angesprochen hast, ist das Thema Hausarztvermittlungsfall, wo sich auch ja aus meiner Sicht noch ein bisschen was verbessern kann.
Aber da kommt noch eine ganz neue Folge dazu.
Genau, wenn wir bei dem Talk Spoiler dabei gewesen sind.
Genau, also das, da kommt noch eine Folge. Spoiler.
Spoiler Alert.
Genau.
Gut, das können wir uns also hinter die Ohren schreiben, wir zwei. Wir gucken, dass wir gute Überweisungen ausstellen und bitte an die Fachkollegen dann auch, wenn es möglich ist, diese Überweisung zu lesen und auf die Fragestellung einzugehen.
Und dann ist eine, wir haben ja überall diese Muster, an die wir uns halten müssen, was ja auch an sich okay ist. Aber da würde ich mir manchmal wünschen, dass man bei der Überweisung mehr Platz hat zum Schreiben.
Ja, das Feld ist leider
sehr klein.
Zu klein und es ist bei mir auch häufig so, dass einfach die Anzahl der Zeichen voll ist und ich dann nichts mehr da reintippen kann und dann krickel ich dann vorne irgendwie noch was mit einem Kuli drauf.
Genau. Das wäre dann noch ein Wunsch an die KV, um das Muster zu verbessern und einfach größer zu machen.
Und man denkt sich dann immer viele lustige Abkürzungen aus, um
und dann
Zeichen
ich,
zu sparen.
Und ich ärgere mich immer über Fachärzte, die dann ganz viele Abkürzungen machen und ich denke, ja, jetzt mache ich das gleich und ich weiß nicht, ob der meine Abkürzung erkennt und
ja,
versteht.
Ja, genau. Wenn man Pech hat, dann denken sich die Leute, ja, was heißt denn jetzt bitte PNP
ABD.
Oder
ABD
was auch immer.
Oder so. Ja. Ja, aber das ist genau das. Also das wäre dann auch hilfreich, dass man da vor allem im digitalen Zeitalter, wo das nicht, also das ist auch noch so eine Sache, die Überweisung einfach digital machen. Dann hätte man da auch nicht diese DIN A5 Restriktion vom Platz her, sondern man könnte dann auch einfach größere Texte machen.
Das wünsche ich mir auch definitiv. Also ich gehe auch schwer davon aus, dass das kommt. Ich meine, beim E-Rezept ist das ja auch möglich. Wieso sollte das mit einer Überweisung nicht klappen?
Es gibt ja erst Bundesländer, ich glaube Baden-Württemberg ist das mal wieder, die arbeiten schon mit, zumindest im haushaltszentrierten Versorgung, mit digitaler Überweisung.
Ja, also es erspart Patienten Laufwege, das erspart Fachärzten Rückfrage, weil Patient hat Überweisung vergessen oder Patienten werden im blödesten Fall einfach wieder weggeschickt aus der Praxis, weil sie keine Überweisung dabei haben und stehen dann vorne und brauchen das dann ganz dringend oder wir müssen es hinfaxen.
Auch sehr gut.
Faxen. Also bitte E-Überweisung.
Genau, das ist ein ganz großer Wort. Generell die Digitalisierung. Siehst du, ich komme von einem Ding zum nächsten hier.
Das ist nicht zu stoppen.
Genau. Digitalisierung generell. Also die EPA ausbauen, dass das alles auf PDF-Basis ist, da denke ich mir so, warum? Warum kann man das nicht irgendwie so verarbeiten, dass man auch die Texte durchsuchen kann, dass man nach Stichworten suchen kann? Ich weiß, das soll kommen, aber warum ist es noch nicht da? Also die Möglichkeiten sind ja vorhanden. Warum ist das so restriktiv eingehalten? Gleichzeitig würde ich mir wünschen, dass es dann Kommunikation zwischen den Krankenhäusern, den ambulanten Sektor und RTW oder beziehungsweise der Krankenwagenstellen, Rettungsstellen, genau, danke, das war das Wort, dass man dann eine Nachricht bekommt, dass der Rettungswagen bei Patient XY war und mitgenommen wurde oder nicht mitgenommen wurde.
Das wäre cool.
Dass das Krankenhaus sagt, Patient XY wurde bei uns auf der Station so und so aufgenommen. Man muss ja noch nicht mal eine Diagnose haben, einfach nur sagen, es wurde aufgenommen, wurde entlassen, ist gestorben. Und der Brief kann ja dann auch folgen. Aber das
ist immer super, wenn man das 3 Wochen nach dem Tod des Patienten erfährt, so
genau,
wenn man auf
und
Visite
durch die
ist
Zeitung.
Im Pflegeheim. Ja, wo ist er denn?
Genau.
Ja, ist tot.
Genau. Und meine Mutter liest jeden Tag die Zeitung hauptsächlich, also neben dem Allgemeinwissen, was man da bekommt und up to date bleiben, halt die Todesanzeige. Das ist das Erste, was sie morgens macht, damit sie weiß, dass Patienten gestorben sind. Oh. Aber es ist doch traurig, dass man das dann aus der Zeitung entnehmen muss und nicht, dass man das von Kollegen erfährt.
Ja, das würde ich auch mal sagen. Also ich finde die EPA schon gut. Ich finde das richtig cool. Die hat mir ein paar Mal auch schon wirklich kurzfristig sehr weitergeholfen, weil eben ich sofort auf die Berichte zugreifen konnte, die die Fachärzte dann schon hochgeladen hatten, glücklicherweise. Und das auch zum Beispiel falsche Medikamentenverordnungen verhindert hat. Also sagen wir mal, EPA ist gut, da gibt's aber noch viel Ausbaupotenzial, sollte auf jeden Fall an die Kliniken bitte auch endlich mal kommen. Das scheint aber noch länger zu dauern.
Die sollen generell einfach mal ans KIM-System, also an die, ich sag mal, die ärztliche E-Mail-Struktur angeschlossen werden, die Krankenhäuser. Die schicken uns die Briefe immer noch per Mail oder per Fax oder per Post.
Und per Post. Und dann hast du den Brief nämlich irgendwie schon dreimal und du weißt nicht, welches ist jetzt der endgültige Arztbericht. Naja, also bitte das verbessern bzw. ausweiten, mehr digital, dass man schnell drauf zugreifen kann. Und das hilft uns und das hilft dem Patienten immens.
Genau. Und da wäre dann auch ein Fall, dass die doch ein bisschen schneller mit den Briefen sind, dass das zumindest, also selber Tag wäre utopisch. Das bin ich mir auch bewusst, obwohl das auch möglich ist in anderen Ländern. Aber in einer Woche bitte den Brief abhandeln, weil wenn man 4 Wochen später einen Brief hat und da steht drin, bitte wöchentliche Kontrollen, ja, dann kann das nicht stattfinden, weil wir die wöchentlichen Kontrollen nicht machen konnten, weil wir es nicht wussten.
Ja, das wäre eigentlich auch eine coole Sache, fände ich, wenn es so ein Standardmuster einfach gäbe für Arztberichte. Da hat ja doch jede Klinik irgendwie so ihr eigenes Ding. Und Reha-Einrichtungen, finde ich, haben vollkommen überzogen lange Arztbriefe.
Schatz,
klar,
mal so
die Patienten sind da auch mehrere Wochen, aber wir brauchen keinen Arztbericht, der 10 Seiten lang ist.
Ich hatte mal einen Reha-Bericht, der war zu groß, um in die EPA einzuspielen.
Okay.
Also er sollte in die EPA passen.
Ja, das wäre schon schlau. Und ich glaube auch, dass das in Zukunft besser wird, wenn auch in den Krankenhäusern mehr digital gemacht wird. Mhm. Viele arbeiten ja noch so mit klassischen Schreibbüros, wo dann jemand sitzt und das abtippt und hört, so war es bei uns zumindest auch noch, da wurde dann die diktiert und das Schreibbüro hat es dann geschrieben. Das wird wahrscheinlich in Zukunft ja alles irgendwie auch mit einer KI laufen.
Ja, das stimmt. Ja, wird ja schon teilweise gemacht.
Gut, da kämen wir ja vielleicht auch schon zum nächsten Punkt, der noch so unter dem Themenfeld Digitalisierung sich befindet.
Was hast du denn da für einen Wunsch? Du darfst dir natürlich auch was wünschen.
Also ich würde mir wünschen, dass der Einsatz von KI in der Praxis leichter wird und dass es bessere KI-Formen für die Praxis gibt.
Ja.
Aber auch da müssen wir, glaube ich, den Entwicklern noch so ein bisschen Zeit lassen.
Ich glaube, da brauchen wir auch einfach Geduld. Ich glaube, das wird auch besser.
Ist auch so eine Datenschutzthematik und viele Menschen sind da noch sehr skeptisch, wie da ihre Daten verarbeitet werden und sicherlich auch berechtigterweise.
Aber es gibt halt auch ganz viele, die ohne Gedanken Siri oder Alexa oder sonst was nutzen. Und dann da letztendlich mehr Informationen preisgeben und dann über solche Sachen, die eigentlich nochmal sicherer sind, zweifeln. Also auch da von den Patienten wünsche ich mir offenes Denken und Sachen ausprobieren. Natürlich immer kritisch nachdenken, muss man.
Das können wir gleich zum Themenpunkt Patienten machen.
Genau.
Der kommt auf jeden Fall noch. Was gibt's noch auf deiner Liste? Ein neues Themenfeld.
Ja, dann käme ich jetzt vielleicht im Team. Teamarbeit.
Ja.
Aber auch da habe ich Wünsche.
Hau raus.
Und zwar fände ich es toll, wenn die KV und auch der Hausarztverein innovatives Arbeiten fördern würde. Das machen die in gewissen Weisen, so beide auf ihre Art. Aber dass das vielleicht auch schneller stattfindet, weil zum Beispiel, wir hatten ja die Folge über Veras, Evas, PAs, PCMs, also die ganzen Berufsfelder, die den Ärzten helfen und zuarbeiten. Und die werden auch teilweise gefördert, aber PAs und PCMs, das ist ein Berufsfeld seit, 15 Jahren oder sowas, und das wird bis heute nicht finanziell vergütet. Und das ich denke, dass das die Zukunft vom Gesundheitssystem ist, um das irgendwie bezahlbar zu halten, dass man als Arzt auch bestimmte Sachen delegieren muss. Dementsprechend wünsche ich mir einmal mehr Delegierbarkeit und gleichzeitig auch, dass die Delegierten, also die Leute, die delegiert werden, auch abrechnen können, dass es sich lohnt, als niedergelassene Art solche Mitarbeiter einzustellen und zu unterstützen, die Ausbildung zu fördern, dass das halt wirtschaftlich darstellbar ist.
Da kann man vielleicht auch mal so die Grundsatzfrage stellen, ne? Was kann gefördert werden? Wofür ist denn Geld da? Es ist ja sogar teilweise schwierig, auch, das habe ich jetzt wieder mitgekriegt, in anderen Fachdisziplinen, die Weiterbildungsassistenten werden ja nur teilweise gefördert. In der Allgemeinmedizin sind wir ja dann in sehr, sehr glücklichen,
sehr privilegiert, genau.
Standort, dass wir die gefördert bekommen. Und das geht anderen Fachärzten ja nochmal ganz anders. Und man muss sich halt fragen, wie weit ist es überhaupt möglich, dass auch Assistenzpersonal finanziert wird von einer KV? Also dann fängt man halt da an und dann fragt man sich, warum kriege ich denn jetzt für die MFA nicht auch noch eine Förderung, wenn man jetzt mal ganz böse denkt.
Ja, aber letztendlich auch die machen einen Job, ne? Also ohne die könnten wir, auch wenn die ein Rezept ausstellen, das ist ja auch ein Patientenkontakt. Warum kann man das nicht abrechnen? Das muss dann nicht wie ein Gespräch abgerechnet werden, aber dass man sagt, okay, für jedes Rezept kriegt man 10 Cent oder sowas. Also auch, dass da die Arbeit, genauso wie es jetzt im Krankenhaus ist, da wird jetzt ja die Pflege auch mit Ziffern dokumentiert, die dann abgerechnet werden. Das ist Arbeit, die war ganz lange nicht sichtbar und dementsprechend war dann die Pflege auch weniger gut bezahlt, weil das ja nicht irgendwie darstellbar war. Aber es ist eine Arbeit, die gemacht werden muss und ohne die das Gesundheitssystem nicht funktioniert. Warum kann man das nicht auch ins Gesundheitssystem im ambulanten Sektor übertragen für MFAs, PAs, Veras, EFAs und so weiter?
Okay, dann habe ich dich gerade so ein bisschen falsch verstanden. Ich hatte verstanden, du möchtest gerne, dass deren Gehalt sozusagen mitgefördert wird.
Nee, dass man das darstellen kann, dass man sagt, okay, die Arbeit wird darstellbar und dementsprechend kann ich mir selbst ausrechnen, wenn der Patient bei dem PA war, Physician Assistant, dann kriegt der so und so viel Euro für das Gespräch und dann ist das darstellbar und dann kann ich mir selbst ausrechnen, habe ich so viel Patienten, lohnt sich das, genau.
Genau, ja, das ist definitiv auch eine sinnvolle Idee. Grundsätzlich glaube ich auch wichtig, wir können es uns ganz oft nicht leisten, Assistenzpersonal anzustellen, weil es immer teurer wird. Wir bezahlen unsere MFA nach Tarif und die kriegen jedes Jahr mehr Geld und ab und an mal irgendwelche Sonderzahlungen, die dann dieser Tarifvertrag plötzlich vorsieht. Da steht man da manchmal da und denkt sich ja, okay.
Wann war unser letzter Inflationsausgleich, ne? Das war auch ein Punkt auf meiner Wunschliste außerdem.
Dann bring den doch direkt mal an. Möchtest du einen Inflationsausgleich?
Ich hätte gerne einen Inflationsausgleich. Es kann nicht sein, dass wir, also nehmen wir mal die Privatabrechnung, weil das wird ja immer dargestellt, dass man da so wahnsinnig viel verdient. Hausarzt kann man das kritisch sehen. Es kann nicht sein, dass ich die absoluten Zahlen genau zu den gleichen, sogar zu denselben Preisen arbeite wie mein Opa vor 40 Jahren. Das kann nicht sein. Also das kann nicht funktionieren. Da kann man nicht wirtschaftlich arbeiten, wenn das so ist. Die Kosten sind einfach durch die Decke gestiegen und man kann nicht verlangen, dass wir fürs gleiche oder sogar dasselbe Gehalt wie vor 40 Jahren arbeiten. Das kann nicht funktionieren, wenn man
die GOE wahrscheinlich.
Die GOE,
ne?
Genau. Ja. Also die Privatabrechnung. Das kann nicht funktionieren. Da kann man keine gute Medizin machen. Weil man muss Masse machen und dann ist das der Gegenspruch zur guten Medizin, weil eine gute Medizin braucht Zeit.
Und bei der EBM-Abrechnung, also bei der Kassenabrechnung, ist es ja schon so, dass das immer ein bisschen angepasst wird, aber am Ende sind das tatsächlich minimale Veränderungen, genau. Wenn man sich jetzt anguckt, wir hatten gerade eine Rechnung von einem Software-IT-Anbieter, die haben für jede 6 Minuten, haben die, glaube ich, knappe 8 Euro berechnet.
Machen wir nicht. Also, kannst du mal hochrechnen, machen wir nicht. Also, und das kann es nicht sein. Also es kann nicht sein, dass alles teurer wird und dann auf Kosten der Ärzte, die ja auch Arbeitgeber sind, gespart wird. Und klar, wir haben immer noch ein durchschnittlich gutes Einkommen, aber wenn man das mal die Stunden aufs Stunden.
Wir arbeiten auch über 40 Stunden mindestens in der Woche.
Und der Stundenlohn für 10 Jahre oder mindestens 10 Jahre Weiterbildung und Studium ist jetzt nicht so extrem hoch, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Im Vergleich zu anderen ähnlichen Leveln, aber.
Thema Finanzen.
Also, genau, Inflationsausgleich, sagen wir mal so. Dann ganz out of the box thinking. Ich würde mir ein Schulfach Gesundheitskompetenz wünschen.
Ja, bin ich da auch dafür. Komplett.
Dass man einfach so ganz leichte Sachen lernt. Was mache ich bei Fieber? Wann ist gefährlich? Wann muss ich zum Arzt? Welche Medikamente können mir wann helfen? Muss ich Medikamente nehmen? So, einfach Gesundheitskompetenz.
Das wäre dann schon für die gehobeneren Jahrgangsstufen.
Ja,
welche
noch
Medikamente
nicht
man nimmt.
Ja, okay. Aber dass man muss ja nicht auf Medikamente sofort eingehen, aber dass man erstmal sagt, okay, wie mache ich einen Verband? Wie mache ich ein Pflaster? Erste-Hilfe-Kurs? Wie kann ich mir selbst erstmal Erste-Hilfe machen, wenn ich erkältet bin? Sowas.
Was ist überhaupt eine Erkältung?
Genau.
Was ist ein Bakterium? Was ist ein
Virus?
Was
ist Fieber?
Ja, ich sehe dich da jetzt ganz stark in der Schule. An der Tafel.
So ungefähr.
Zum Zeigestock. Es sollte, ich weiß nicht, ob es das sogar vielleicht schon teilweise gibt. Auch das Schulsystem ist ja deutlich unterschiedlich in vielen Bundesländern. Aber das fände ich auch sehr schön, dass die Kinder da schon von klein an geschult werden und auch die Eltern dadurch vielleicht ein bisschen mitgeschult werden manchmal.
Genau.
Dass man mal so lebensrettende Maßnahmen übt und so.
Genau. Das ist jetzt ja eingeführt worden, zumindest in Nordrhein-Westfalen, dass das häufiger vorkommt, dass man Reanimation und sowas auch schon in der Schule das erste Mal lernt.
Ich habe jetzt letztens gesehen im Fernsehen in so einer Lokalzeit, dass es an einer Schule das Schulfach, ich glaube, Feuerwehr und Rettung oder irgendwie sowas gab. Das fand ich auch ziemlich cool. Das war halt initiativ von einer Lehrerin, die in der Freiwilligen Feuerwehr war. Und die hat dann mit der Feuerwehr dort vor Ort und eben ihrer Schulklasse da so sehr, sehr sinnvollen Unterricht gemacht, ne, zum Thema, was macht man, wenn es brennt oder wenn da einer liegt und er ist nicht ansprechbar oder so.
Genau sowas.
Was macht der Rettungsdienst, was macht die Feuerwehr, warum soll man keine Böller in die Mülltonne werfen? Zum aktuelles Thema.
genau solche Sachen. Und das würde dann auch zu meinem letzten Wunsch kommen, mündige Patienten. Ich hatte jetzt letztens einen Patient, der hat sich entschuldigt, dass er so viele Sachen gefragt hat. Und ich fand das eigentlich gut, dass er Interesse hatte, Sachen verstehen wollte und nachgefragt hat. Klar, das kostet Zeit, die wir häufig nicht haben. Aber ich denke, wenn ich mir einmal die Zeit nehme, ihm Sachen oder demjenigen Sachen erkläre, dann kann er es besser verstehen und dann ist er mündiger und dann kompetenter und dann hat er vielleicht nächstes Mal weniger Fragen. Und kommt vielleicht auch erst später, weil es erst später notwendig wäre oder früher, weil es früher notwendig wäre. Und generell mündige Patienten, die interessiert sind.
Ich finde auch, genauso wie du sagst, Patienten, die wissen, was wie im Gesundheitssystem läuft, das finde ich wichtig. Ne? Wie zum Beispiel, man sollte nicht zu 3 Hausärzten auf einmal gehen oder man darf sich auf den Rat des Hausarztes auch verlassen, im besten Fall. Oder aber auch, ab dem 3. Kontakt im Quartal kriegt der Arzt kein Geld mehr. In der Regel.
Wenn du Chroniker bist.
Genau. Manchmal sogar schon früher. Na, deswegen vielleicht sich doch mal überlegen, ob man mit allem immer zum Arzt sofort. Das ist natürlich auch schwierig, sowas pauschal zu sagen. Dann rufen die Leute immer ganz schnell, aber Achtung, dann kommen die Leute hinterher nicht mit den schlimmen Erkrankungen. Das ist sicherlich auch ein begründetes Argument. Andererseits glaube ich schon, dass die Menschen dann einschätzen könnten, wenn sie wirklich zum Arzt müssen und dann natürlich auch immer kommen dürfen. Ich rede jetzt eher von denen, die wirklich 5-mal im Quartal kommen und, weiß ich nicht, es keinen akuten Behandlungsbedarf gibt.
Genau.
Und trotzdem ist es halt wichtig, aber das sind dann oft Menschen, die einfach reden wollen, die einsam sind, die Dinge auch nicht verstehen vielleicht, ne, und das macht so viel Arbeit und da würde ich mich sehr freuen, wenn sich das ändern würde. Entweder man kriegt es vergütet, weil man leistet dann ja auch entsprechende Arbeit.
Auf jeden Fall.
Oder man muss manchmal dann eben auch sagen, so, wenn es jetzt kein Notfall ist, dann geht's halt nicht. Da, wobei das natürlich das auch ich immer schwierig ist. Und ja, das finde ich eigentlich auch so aus menschlicher Sicht nicht gut.
Ethisch vertretbar, genau. Das finde ich auch nicht.
Nur wir haben halt manchmal wirklich dann keine Zeit so richtig dafür. Nee. Beziehungsweise haben viele Kontaktanlässe in der Praxis, die eigentlich nicht wirklich relevant sind, auch in der Hausarztpraxis, nicht nur beim Facharzt, und haben dann wiederum keine Zeit für die, die wirklich wichtig sind.
Und da käme man dann wieder zu meinem Wunsch, dass man PAs und Veras und Evas, PCMs mehr einspannen könnte, weil die könnten natürlich solche Sachen auch übernehmen.
Ich sehe schon, wir müssen da noch eine zweite Folge drüber machen.
Genau. Dann darfst du mal deine Wunschliste äußern, weil das war sehr, sehr einseitig.
Ja, ich habe da doch auch so ein bisschen meinen Senf schon dazugegeben. Alles gut.
Okay.
Dann würde ich sagen, lassen wir es dabei jetzt für heute mal bewenden.
Genau. Und dann hoffe ich, dass ihr alle einen guten Start ins neue Jahr habt und auch eine Wunschliste habt, die natürlich alle in Erfüllung gehen.
Genau.
Damit sagen wir, bei Feedback und Themenvorschlägen schreibt uns unter dasmachtdannerhausarzt@gmail.com oder schreibt uns auf Instagram unter dasmachtdannerhausarzt, immer mit Unterstrich. Und damit sagen wir,
um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.